Hallo ihr Lieben, ihr hört hier den Podcast Alex und Alex, Naturheilkunde trifft kreative Achtsamkeit. Heute eine Solo-Folge mit mir, Alexandra Nau, dem zweiten Part von Alex und Alex. Ich bin Heilpraktikerin von Beruf, leite den biochemischen Verein in Velbert-Neviges und habe mittlerweile 3 Bücher auf den Markt gebracht. Erschienen sind die Bücher im Edition Passhaas Verlag, falls euch das interessiert. Und ihr bekommt sie im Buchhandel und auch über Amazon könnt ihr sie bestellen. Heute soll es um das Thema Arthrose gehen. Und wie gesagt, es ist eine Solo-Folge mit mir heute. Da wir heute nicht zusammensitzen können, um die Folge aufzunehmen. Ich bin zu einer Fortbildung momentan in Osnabrück und nehme die Folge auch gerade aus dem Hotelzimmer auf. Und deswegen heute, wie gesagt, eine Solo-Folge. Das Thema Arthrose würde ich ganz gerne angehen. Und bei der Arthrose ist es so, dass insgesamt circa 5 bis 8 Millionen Menschen unter Arthrose leiden. Und man hört tatsächlich ganz, ganz oft, wenn ein Knorpel verschlissen ist, also Arthrose aufgetreten ist, das dann immer heißt, ja, das ist das Alter, das ist halt so. Ich finde, das ist gar nicht so. Das hat damit eigentlich nicht wirklich viel zu tun. Also es ist nicht so, dass ab einem bestimmten Alter Arthrose zwangsläufig auftreten muss. Ganz im Gegenteil, man kann auch bis ins hohe Alter arthrosefrei bleiben. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein Must-Have, nur weil man eine gewisse Altersgrenze überschritten hat, sondern das ist etwas, was sich im Laufe der Zeit einschleicht. Und genau da würde ich heute ganz gerne drauf eingehen. Da ich mir absolut null Notizen gemacht habe, hoffe ich, dass das heute so einigermaßen hier von der Bühne geht und ihr auch mir ein bisschen folgen könnt. Also wie ich schon gesagt habe, Arthrose betrifft circa 5 bis 8 Millionen Menschen und am meisten betroffen sind da die Knie, danach dann die Hüfte und das Daumengelenk und die Schultern. Bei der Arthrose ist es so, dass der Knorpel sich wegrubbelt quasi und dann Knochen auf Knochen trifft. Und dieses Knorpel wegrubbeln, das, wie gesagt, das ist keine Erscheinung des Alters, sondern das hat einfach damit zu tun, dass unter Umständen die Muskelspannung viel zu hoch ist. Also im Knie beispielsweise haben wir die Patellasehne. Da haben wir den Muskel, den großen Oberschenkelmuskel, der dann als Sehne über die Kniescheibe drüber hinweg geht, unten am Schienbeinköpfchen ansetzt. Und wenn der Muskel ständig auf Spannung ist, der Oberschenkelmuskel, dann fängt er irgendwann an, die Kniescheibe bzw. die Knie in eine falsche Position zu ziehen. Das sorgt dann dafür, dass die Stellung des Kniegelenkes sich verschiebt, auch nur minimal, aber immerhin, sie verschiebt sich ein bisschen und das hat dann eben zur Folge, dass der Knorpel ungleichmäßig abgerubbelt wird. Das Gleiche kann sein, wenn der Fuß unten eine Fehlstellung hat. Also wenn ich Sportler bin oder gewesen bin oder wenn ich überhaupt irgendwie einen schwachen Bandapparat habe, häufig umgeknickt bin beispielsweise, dann entwickelt sich im Fuß eine Instabilität und diese Instabilität, die versucht das Knie dann auszugleichen. Das heißt, die Muskulatur, die vom Fuß nach oben Richtung Knie geht, die hat dann oft mehr Spannung und fängt dann auch da genau das gleiche Spiel. Die zieht die Knochen, also Schienbein, Wadenbein und Oberschenkel, zieht sie in eine falsche Position, sodass der Knorpel dann eben ungleichmäßig abgenutzt wird. Diese ungleichmäßige Abnutzung, das ist dann eben Arthrose und irgendwann ist der einfach weggerubbelt und dann kann sich das Ganze eben auch entzünden. Es gibt aber neben diesem ungleichmäßigen Muskelverhältnis auch eben noch andere Ursachen, weswegen die Knorpel ungleichmäßig abgerubbelt werden können. Knorpel haben keine eigene Blutversorgung, also die werden jetzt nicht mit Gefäßen versorgt oder über Gefäße versorgt, sondern die sind auf das vorbeifließende Blut angewiesen. Es kann also sein, dass der Verschleiß aus einem Nervstoffmangel entsteht, dass der entsteht aus einer sitzenden Tätigkeit oder einer Tätigkeit, die im Stehen viel stattfindet, also Maschinen bedienen zum Beispiel. Wie ich gerade schon sagte, eine Fehlstellung der Füße kann tatsächlich eine Rolle spielen. Auch falsche Einlagen können da eine Rolle spielen, also wenn Einlagen falsch angepasst sind oder wenn ich meine Einlagen, die ich mit 15 bekommen habe, mit 23 immer noch trage, ohne dass die jemals verändert wurden, falsches Schuhwerk ebenfalls, auch das kann dafür verantwortlich sein, dass Arthrose auftritt, weil der Fuß dann in eine bestimmte Form gepresst wird, in die er aber eigentlich gar nicht gehört. Auch Unfälle, Narben zum Beispiel, Operationen können zu Arthrose führen, weil bei den Narben, die werden ja nie so aneinander genäht, dass sie nahtlos quasi aneinander kommen, sondern die werden immer so ein bisschen überlappend aneinander gebracht wieder, sodass der Muskel insgesamt dann auch deutlich verkürzen kann. Operationen habe ich gerade gesagt. Angeborene Hüftdysplasien können verantwortlich sein für eine Arthrose. Also wenn der Oberschenkel falsch in der Hüft, im Hüftgelenk steht. Früher hat man breit gewickelt. Ich glaube, das kennen einige noch, damit die Hüfte sich in eine bessere Position bringt. Und da kann das eben auch als angeborene Hüftdysplasie sein, was dann eben Arthrose ins Hüftgelenk oder auch ins Kniegelenk bringt. Übergewicht, ja. Wenn zu viel Druck durch das Gewicht auf den Gelenken lastet, dann schwindet der Puffer so langsam. Fehlbelastungen, Maler und Anstreicher beispielsweise, Fliesenleger, die haben oft einseitige, monotone Bewegungen oder eben der Fliesenleger, der auf den Knien viel arbeitet. Ja, dann haben wir noch Erreger, die verantwortlich sein können, dass Arthrose entsteht zum Beispiel. Es gibt Ringelröteln-Erreger oder Chlamydien zum Beispiel, die Gelenkflüssigkeit verändern. Die Gelenkflüssigkeit ist dann halt nicht mehr so schön geschmeidig und entspannt, sondern die wird sehr klebrig von der Konsistenz her. Also so ein bisschen wie Uhu quasi, also wie der Klebstoff. Und es kann dann tatsächlich sein, dass das Gelenk halt nicht mehr schön gleitet und da dann eben zu viel Reibung am Knorpel stattfindet. Nährstoffmangel hatte ich schon erwähnt. Auch hormonelle Veränderungen können ursächlich sein für Arthrose. Also wenn wenn Östrogen, Progesteron und Estriol, also Estriolmangel, das ist Estriol ist das Hormon der Schleimhäute, dann werden die Schleimhäute halt sehr trocken und auch die Gelenkflüssigkeit wird sehr trocken. Auch die Faszie gleitet nicht mehr ordentlich aneinander. Das können tatsächlich Ursachen eben dafür sein. Bei der Schulter ist es oft so, dass zu viel Spannung in der Brustmuskulatur ist, weil wir prinzipiell alles nach vorne arbeiten, unsere Arme wenig über Kopf nehmen oder eben auch mal nach hinten bringen. Und also wir haben insgesamt viel zu wenig Beweglichkeit in den Gelenken, da wir eben viel am Schreibtisch beispielsweise sitzen, viel Büroarbeit machen und dann eben fast ausschließlich nach vorne gerichtet arbeiten und wenig die Arme insgesamt halt bewegen. Wenn man da der Arthrose so ein bisschen entgegenwirken möchte, wenn sie denn einmal aufgetreten ist, dann macht es natürlich Sinn, Bewegungsübungen zu machen, Dehnübungen zu machen. Man kann über Triggertechniken die Muskulatur quasi zwangsentspannen und aber wichtig sind halt wirklich eigene Übungen, Bewegungsübungen zu machen, Dehnübungen zu machen, regelmäßig sich zu bewegen, zu laufen beispielsweise. Es muss ja nicht Joggen sein, normales Laufen reicht ja schon völlig aus. Wenn es natürlich hormonelle Veränderungen sind, dann macht es natürlich Sinn, hormonell regulativ zu arbeiten. Und das muss jetzt nicht immer sein, dass man dann mit einem klassischen Hormon da dran geht, sondern es gibt auch Phytotherapeutika, also Pflanzenstoffe, die hormonähnliche Wirkung haben. Ich persönlich finde immer ganz gut, wenn Arthrose da ist, dass man eben auch bestimmte Nahrungsergänzungsmittel dann mal zu sich nimmt, die entzündungshemmend wirken, wie Kurkuma, Weihrauch beispielsweise, dass man Magnesium zu sich nimmt, was entspannend auf die Muskulatur wirkt und dass man auch die Ernährung umstellt in Richtung Vollwertkost, also Vollkorn beispielsweise, dass man versucht, zuckerreduziert sich zu ernähren, soweit wie es geht, Auszugsmehle zu vermeiden. Das wäre halt ganz gut, weil in Auszugsmehlen halt einfach auch gar keine Nährstoffe mehr großartig drin sind. Es sind ja nur noch Auszüge vom vollen Korn. Und die ganzen Nährstoffe, die sitzen eigentlich im vollen Korn drin. Und von daher macht das Sinn, eben Vollkornprodukte auch zu sich zu nehmen. Wer an Vollkornprodukte nicht gewöhnt ist, der sollte sich da langsam eingewöhnen, weil der Darm einem das gerne am Anfang übel nimmt, wenn man ihn mit Vollkornprodukten bombardiert. Eine Übersäuerung sollte versucht werden, zu beseitigen. Das heißt, man kann Basenfasten machen, man kann Basentees zu sich nehmen, man kann versuchen, über milchsäurehaltige Produkte oder fermentierte Produkte zu gehen, um einer Übersäuerung entgegenzuwirken. Antioxidantien wirken entzündungshemmend, wirken sich positiv eben auch auf den Knorpel und das Gewebe aus. Ein funktionaler Darm ist super, super wichtig. Also das ist nicht nur wichtig für den Knorpel, sondern insgesamt für alles ist das super wichtig für den ganzen Körper, weil der Darm Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens ist. Wir nehmen über Magen und Darm unsere Nahrung auf, die wird dort verwertet, die Nährstoffe werden dort rausgeholt, die Flüssigkeit wird darüber rausgeholt und dem Körper zugeführt. Und wenn der Darm nicht gut arbeitet, dann können Lücken entstehen in der Darmflora. Das heißt, die guten Bakterien, die schwinden, die werden immer weniger und manchmal gehen dann die schlechten, also die vermeintlich schlechteren Bakterienstämme gehen dann eben, nutzen diese Situation schamlos aus und wuchern dann da einfach drüber. Es gibt aber eben auch dieses typische Leaky Gut-Syndrom. Vielleicht hat das der eine oder andere schon mal gehört. Leaky Gut bedeutet löchriger, durchlässiger Darm. Und wenn der Darm löchrig und durchlässig wird, also ich versuche das ja immer zu erklären, mit einer gepflasterten Einfahrt. Also man kann sich im Grunde der Darm ist ähnlich aufgebaut wie eine gepflasterte Einfahrt. So, also jetzt stellt euch eine gepflasterte Einfahrt vor, wo die Pflastersteine schön dicht aneinander liegen. Zwischen den Pflastersteinen sind Fugen. Das sind nicht zu große Fugen, aber auch nicht zu kleine Fugen. Und die Fläche ist schön plan. Das versucht jetzt mal auf den Darm zu übertragen. Der Darm besteht aus Epithelzellen, der besteht aus einer Darmflora, also einem Rasen aus Darmbakterien. Und dazwischen sind auch kleine Fugen, wo dann eben Nährstoffe aufgenommen werden, in die Blutbahn überführt werden, wo Flüssigkeit aufgenommen wird und so weiter. Wenn unsere Einfahrt schlecht gepflastert ist, also zwischendurch immer mal wieder große Pflastersteine fehlen, dann sammelt sich in diesen Pflastersteinen Lücken, sammelt sich der Dreck im Grunde. Also da fegt dann das Laub drüber und bleibt da drin hängen. Auch der Müll, der so auf die Straße geschmissen wird, die Zigarettenkippen zum Beispiel, die bleiben darin hängen. Und dann sickert das Ganze, also das verrottet bestenfalls und sickert dann halt ins Grundwasser über. Also es geht dann eben nicht nur das gute, nährstoffhaltige Wasser in den Boden darunter, sondern eben auch der ganze Dreck quasi. Und im Darm ist das eigentlich ganz genauso. Wenn Lücken entstehen, dann gelangen Nahrungsbestandteile, die eigentlich ausgeschieden werden sollten, die gelangen zurück in die Blutbahn und werden dann vom Immunsystem erkannt und das Immunsystem läuft dann direkt mal amok. Das ist für das Immunsystem etwas Unbekanntes und das würde es natürlich auch ganz gerne beseitigen. Und dann kann es dazu führen, dass eben wie so pseudoallergische Reaktionen entstehen. Also man hat plötzlich eine Reaktion auf ein Lebensmittel, was man vorher eigentlich immer gut vertragen hat oder was man auch gestern vielleicht noch gut vertragen hat. Und von daher ist da eine lückenlos gut geschlossene Darmflora wirklich elementar wichtig, damit eben die Nährstoffe auf jeden Fall gut aufgenommen werden können. In der Darmflora oder im Darm an sich werden aber auch Neurotransmitter gebildet. Wir nehmen Aminosäuren auf, aus denen dann eben Neurotransmitter gebildet werden. Das beste Beispiel dafür ist das Tryptophan, das L-Tryptophan, was wir aus der Nahrung aufnehmen, was dann mit Hilfe von diversen B-Vitaminen und Nährstoffen in Serotonin umgewandelt wird. Und dann eben das Serotonin in Melatonin umgewandelt wird. Und wenn wir schlecht drauf sind und auch noch schlecht schlafen, Serotonin ist ja das Hormon, was uns glücklich und zufrieden macht. Wenn wir schlecht drauf sind und schlecht schlafen, dann erhöht sich auch die Spannung in der Muskulatur und im Körper. Und der Zug auf die Gelenke nimmt natürlich auch ganz, ganz stark dann zu. Das heißt, darüber kann dann natürlich im Laufe der Zeit auch Arthrose entstehen, weil die Gelenkstellung sich verändert. Also zum einen ist der Muskel viel, viel fester und Muskeln und Muskulatur geht dann halt in eine Sehne über und die setzt dann an der am Knochen an oder am Gelenk eben an. Wenn der Muskel eben zu viel auf Spannung kommt, dann macht er eben Zug an der Sehne und die Sehne macht dann eben den Zug am Gelenk. Und dann gibt es falsche Reibung. Ja, also, der Darm ist also elementar wichtig, weil über viele Ketten hinweg dann eben darüber auch Arthrose entstehen kann. Wenn ich über den Darm aber auch keine Nährstoffe mehr aufnehme, weil ich nicht die entsprechenden Möglichkeiten in der Darmflora habe, dann bleibt der Knorpel und auch die Gelenkflüssigkeit bleiben nährstoffunterversorgt. Und das heißt, im Grunde bleiben die nährstoffunterversorgt, obwohl wir versuchen, uns wirklich super gesund zu ernähren. Aber der Darm ist eben nicht in der Lage, das aufzunehmen und zu verwerten. Und so kann das dann entstehen. Ja, was fällt mir auf die Schnelle noch ein? Kurkuma habe ich gerade schon mal erwähnt. Kurkuma wirkt stark entzündungshemmend und kann bei Gelenkschmerzen und eben bei Arthrose super gut eingesetzt werden. Kann man mittlerweile in Kapselform kaufen. Bei manchen ist es so, wenn die sehr empfindlich sind vom Magen her, dann stresst das da eher. Ist dann nicht ganz so empfehlenswert, das müsste man dann tatsächlich ausprobieren. Omega-3-Fettsäuren sind super wichtig, weil die auch entzündungshemmend wirken. Die Omega-3-Fettsäuren finde ich immer ganz gut aus der Alge zum Beispiel zu sich zu nehmen. Beim Fisch läuft man immer so ein bisschen Gefahr, dass das aus einer Überfischung kommt oder aus einem schlechten Gewässer, was dann wieder Schwermetalle unter Umständen mit sich bringt. Ja, Magnesium habe ich auch schon erwähnt, Magnesiumcitrat beispielsweise. Es gibt ja mittlerweile ganz, ganz viele verschiedene Magnesiumsorten oder Magnesiumarten. Die haben alle ihre Berechtigung und alle unterschiedliche Aufnahmequalitäten im Körper. Deswegen nutze ich ganz gerne ein Magnesiumpräparat, was mehrere Magnesiumarten kombiniert und da hat man von allem ein bisschen was dann dabei. Für die Arthrose, was fällt mir dann noch auf die Schnelle ein? Glucosamin und Chondroitin. Das sind Mittel, die die Knorpelregeneration unterstützen und beides auch Bestandteile des Knorpels sind. Und auch da gibt es mittlerweile viele Produkte, auf die man zurückgreifen kann und wirken entzündungshemmend oder entzündungsabbauend. Und Glucosamin und Chondroitin gibt es oft in Kombinationsprodukten, sind direkt beide enthalten. Bei manchen Produkten ist dann auch noch Hyaluron mit drin enthalten. Hyaluron sorgt für die verbesserte Gleitfähigkeit wieder und ist wie gesagt meistens direkt auch mit da drin. MSM setze ich auch sehr, sehr gerne ein, ist auch entzündungshemmend, schmerzlindernd, fördert die Beweglichkeit, regt die Entgiftungsfunktion des Körpers an. Vitamin C ist ganz wichtig, finde ich. Und da kann man entweder Vitamin C in einer Kapselvariante nutzen oder Amla-Pulver oder Hagebutte zum Beispiel. Ich persönlich stehe ja total auf Retterspitz, arbeite da auch super, super gerne mit Retterspitz. Es gibt von Retterspitz diesen Muskel- und Gelenkroller oder auch die Muskel- und Gelenksalbe. Man kann Retterspitz-Umschläge machen. Was ich auch schön finde, es geht zumindest am Knie super gut oder auch an der Hand, sind Wickel. Wickel zum Beispiel mit Kohl und Quark. Kohlwickel wirken entzündungshemmend und nehmen die Schwellung raus und das kann man sehr gut halt abends vorm Schlafengehen machen. Dann nimmt man sich einfach ein oder zwei Kohlblätter, schneidet den Strunk in der Mitte so ein bisschen raus. Dann reibt man damit mit einer Flasche oder mit einem Nudelholz ein bisschen drüber, damit so ein bisschen Saft austritt. Legt sich das dann auf das Knie oder auf den Daumen, je nachdem, wo das schmerzende Gelenk ist. Und entweder wickelt man sich dann da noch was drum oder am Knie empfehle ich halt immer einen alten Socken zu nehmen, unten die Zehen aufzuschneiden und das einfach hochzuziehen dann. Das fixiert das Ganze dann auch so ein bisschen und dann kann man das über Nacht mal drum lassen. Über die Körperwärme setzt der Kohl dann Enzyme frei, die eben wie gesagt entzündungshemmend wirken. Quarkwickel wirken ebenfalls entzündungshemmend, nehmen die Hitze aus dem Gelenk raus, sofern eine Entzündung vorhanden ist. Da wird einfach Quark, lässt man mal ein paar Stunden abtropfen, gibt den einfach in so ein Küchenhandtuch rein zum Beispiel, hängt das dann über eine Schüssel, damit dann eben der Quark so ein bisschen austropfen kann und dann macht man sich das in ein Tuch, legt sich das dann auf das entsprechende Gelenk und auch da gibt man dann nochmal einen Wickel drum. Das kann man auch mal, also über Nacht, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt über Nacht machen würde, also ich fände es jetzt nicht so prickeln, wenn ich den ganzen Quark hinterher im Bett liegen hätte, da finde ich so ein Salatblatt, so ein Kohlblatt nimmt man einfach aus dem Bett raus und dann ist gut, aber mit dem Quark ist halt schon eklig irgendwie. Also da würde ich eine halbe Stunde mal mit einem Quarkwickel irgendwo sitzen und einfach mal einwirken lassen. Ja, das ist eigentlich soweit schon alles, was ich euch jetzt an die Hand geben kann. Vitamin D ist für den Knochen noch ganz super wichtig. Wenn wir zu wenig Vitamin D aufnehmen, dann wird der Knochen instabil. Das Kalzium löst sich heraus und das kann natürlich auch dann eine Instabilität für das Gelenk bedeuten. Das heißt, der Vitamin-D-Spiegel und Status ist halt wirklich super wichtig. Ich persönlich lasse mein Vitamin D zweimal im Jahr testen, mache das immer so im Februar, März ungefähr und dann nochmal, wenn es in den Herbst rüber geht, so im Oktober, November. Das finde ich immer zwei ganz gute Zeitpunkte, also immer dann, wenn die Uhr umgestellt wird im Grunde. Und dann weiß man halt, mit wie viel Vitamin D man aus den Sommermonaten herauskommt und in den Winter geht und das mit wie viel man dann eben das Ganze erhalten kann. Und aus den Wintermonaten herausgehend, falls dann doch die Dosierung zu niedrig war oder der Verbrauch deutlich höher war als gedacht, dann führt man halt nochmal separat ein bisschen was zu, bevor dann der Sommer startet und man auch wieder über das Sonnenlicht eben Vitamin D bilden kann. Ja, also ganz, ganz wichtig ist eben Bewegung, Bewegung, Bewegung. Nicht das Gelenk stilllegen. Es muss bewegt werden, es muss sanft bewegt werden, damit zum einen der Knochen weiterhin belastet bleibt. Denn ein Knochen, der nicht benötigt wird, der baut ab im Laufe der Zeit. Ähnlich wie ein Muskel abbaut, wenn er nicht benutzt wird. Und das gilt es ja nun mal tunlichst zu vermeiden. Also wenn ich meine Knochen überhaupt nicht mit Druck belaste zwischendurch, dann werden die halt wirklich porös, weil die nicht benötigt werden. Also es gibt keine Veranlassung, Knochenaufbau stattfinden zu lassen. Und genau das sollte man eben vermeiden. Dehnübungen finde ich super wichtig, dass der Muskel aus der Anspannungsphase in die Entspannung auch mal wieder reinkommt. Wenn Muskel dauerhaft angespannt ist, dann ist das für das Gehirn normal. Da meint das Gehirn, das muss jetzt immer so sein. Und dann wird es halt auch schwierig, den Muskel wieder aus der Anspannung in die Entspannung zu überführen. Und das muss man ihm dann regelmäßig mehrmals am Tag wieder mitteilen, dass er entspannen soll, dass er locker lassen soll. Wenn man mal so selber auf sich achtet, wie häufig man am Tag die Schultern hochzieht oder die Fäuste ballt oder die Arme angewinkelt hat oder eben wie viele Stunden man am Tag sitzend verbringt. wenn man in der Seitenlage schläft, das ist Sitzen im Grunde, beim Frühstücken sitzen wir, bei der Arbeit sitzen wir, dann sitzen wir zum Mittagessen, nachmittags zum Kaffee sitzen wir auch wieder, abends zum Abendbrot sitzen wir. Wenn wir mit dem Auto von A nach B fahren, sitzen wir, fahren wir mit dem Auto zur Arbeit, sitzen wir, fahren wir mit dem Auto von der Arbeit wieder nach Hause, sitzen wir. Wenn wir mit der Bahn fahren, sitzen wir, außer man hat keinen Sitzplatz bekommen. Dann sitzen wir abends vorm Fernseher. Stundenmäßig ist die Zeit, die wir in einer sitzenden Position verbringen, also die Beine angewinkelt haben und damit auch die Muskulatur entsprechend verkürzen, ist schon ziemlich hoch. Und wenn man da mal so seinen eigenen Alltag überschlägt, dann ist die Zeit, die wir stehend oder in Bewegung verbringen, doch relativ gering. Und die Muskulatur, wie gesagt, die verkürzt ganz gerne. Die richtet sich auf den Status sehr gerne ein und dann ist das für das Gehirn normal. Und dann wird es halt schwierig, den Muskel wieder in die Streckung zu bringen, wenn er denn dann mal soll. Und dann fängt es direkt an, am Gelenk auch zu zwicken und zu zwacken. Dann kommt eine Fehlstellung ins Gelenk und der Knochen reibt auf den anderen Knochen. Oder aber eben auch, wenn wir viel zum Beispiel am Handy machen. Wenn man viel am Handy tippt, viele machen das mit dem Daumen zum Beispiel, dass sie das Handy mit einer Hand halten und mit dem Daumen der haltenden Hand dann eben auch tippen. Das belastet das Daumengrundgelenk sehr. Der Daumen kommt auch da in eine Fehlstellung und dann kann das Stress am Gelenk, am Daumengrundgelenk geben und dann eben letztlich auch zur Arthrose führen, was natürlich nicht so schön ist. Genau, weil dann wird es irgendwann auch super schmerzhaft. Hormone habe ich schon erwähnt. Östrogendominanz fördert die Histaminbildung. Histamin ist etwas, was entzündungsfördernd wirkt. Also prinzipiell brauchen wir Histamin. Das ist ein Gewebshormon, was von uns über die Nahrung aufgenommen wird, was aber, wie gesagt, auch benötigt wird. Wenn aber Histamin nicht schnell genug wieder abgebaut werden kann, das geschieht über verschiedene Mechanismen. Wenn Histamin, wie gesagt, nicht abgebaut werden kann, dann stapelt es sich quasi im Körper an, bis das Fass zum Überlaufen kommt. Und dann kann Histamin sich so entladen, dass Gelenke anschwellen, dass Gelenke schmerzen, dass Migräne zum Beispiel auch auftritt und so weiter. Also Histamin, die Histaminentladung oder der Histaminabbau kann sich auf vielfältige Weise zeigen. Ja, womit wir dann auch direkt nochmal beim Thema Histamin wären. Auch Histamin und Arthrose spielen eine große Rolle. Histamin bindet Wasser an sich, lässt Schwellungen entstehen im Gewebe zum Beispiel, wirkt dann, wie gesagt, entzündungsfördernd. Die Gefäße und das Gewebe wird weitgestellt und das hat zur Folge, dass eben Zellen des Immunsystems dann dorthin gebracht werden und dort anfangen, die Entzündung wegzuklöppeln quasi. Und die bauen dann unter Umständen aber auch gesundes Gewebe direkt mit ab, was natürlich auch nicht so sinnvoll ist. Ja. Genau, da, wie sind wir darauf gekommen? Genau, fällt mir jetzt gerade wieder ein. Östrogene, also ein Überschuss an Östrogen kann eben histaminfördernd wirken, kann den Histaminmetabolismus stark anregen und kann somit dann eben, wie gesagt, entzündungsfördernd wirken. Ja, wie gesagt, das wäre jetzt soweit erstmal alles zum Thema Arthrose. Mehr würde mir spontan nicht einfallen, da ich jetzt auch schon fast eine halbe Stunde gequakt habe, würde ich jetzt auch erstmal die Podcast-Folge an der Stelle beenden und hoffe, ihr konntet ein paar Informationen daraus für euch ziehen und könnt damit ein bisschen was anfangen. Also wie gesagt, MSM, Vitamin D, Magnesium, Omega-3-Fettsäuren, B-Vitamine sind halt super, super wichtig. Der Darm muss gut funktionieren, die Hormone müssen im Gleichgewicht sein und ja, das ist so das A und O. Und wer eine Arthrose hat, der muss sich damit nicht abfinden. Also Wenn es eine Arthrose im Anfangsstadium ist zum Beispiel, kann man da ganz gut noch entgegenwirken und muss nicht dieses Schicksal einfach so hinnehmen, nur weil man eine gewisse Altersgrenze überschritten hat. Das ist nicht richtig und das braucht man auch tatsächlich nicht. Ja, so, ich würde sagen, ja, wenn ihr mir ein Feedback auf die Folge geben wollt, dann natürlich immer gerne. Ich bin auch offen oder wir sind prinzipiell beide offen, also Alex und ich auch, für Anregungen. Wir sind auch kritikfähig, also was euch nicht gefällt, sagt es natürlich auch gerne und dann können wir es ändern. Ihr könnt uns auch gerne mitteilen, was für Folgen oder welche Themen ihr gerne noch behandelt haben möchtet. Und ja, dann würde ich doch sagen, bleibt schön gesund und munter und schaltet auch nächste Woche wieder ein bei Alex und Alex, Naturheilkunde trifft kreative Achtsamkeit. Bis dann, tschüss!